Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Lukas Stavenhagen, Abteilungsleiter der Futsalabteilung von Fortuna Düsseldorf. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir hier loslegen, musst auch du durch die drei Fragen durch, die hier jeder durch muss. Die erste Frage davon ist, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
Schwierige Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind viele, die mir da einfallen. Aber ich glaube, so mit der Affinität natürlich zum Fußball, glaube ich, ist auch, was jetzt nicht mehr ganz so aktuell anders, aber Diego Maradona, glaube ich, jemand, der den Sport wesentlich verändert hat in den 80er Jahren. War auch, muss ich ehrlich zugeben, in der Kindheit mein großes Idol und auch von vielen. Ich glaube, dass der so rein sportlich das Spiel am meisten verändert hat und auch so, was das mediale Interesse angeht, was das Wachstum für den Fußball angeht, war das, glaube ich, eine der interessantesten Personen, auch wenn es so im Privatleben bei ihm da das ein oder andere Problemchen gab. aber auch das, finde ich, ist auch interessant im Zusammenhang, dass halt gute und schlechte Seiten man haben kann und man muss das auch nachsehen können, finde ich. Niemand ist perfekt und ich würde sagen, liebe Maradona, das ist so.
Ja, ich habe es ja auch, finde ich, dass das WM-Finale 86 war ja so, ja, Maradona in a nutshell. Dieses eine brillante Tor, wo er irgendwie alle aussteigen lässt. Mhm. Und dann nachher, die Hand Gottes, wo es genau das Gegenteil ist. Mhm. Kann man auch sagen, dass man mit der Hand dran war, finde ich immer noch.
Ja, klar.
Vor allen Dingen, wenn man hochspringt wie ein Handballer quasi und das Ding reinzimmert. Halt Genie und Wahnsinn in einer Person.
Ja, ich hatte, das erste Fußballspiel, was eigentlich auch in meiner Erinnerung geblieben ist, war das WM-Finale 90. Auch wenn er da verloren hat, aber hat da als kleiner Junge vom Fernseher gesessen und fand das ganz toll, dass da einer so ganz anders spielt als die anderen und das auch noch gut aussieht. Und das ist irgendwie hängen geblieben.
Ja, dass das auch noch, also trotz der Persönlichkeit sympathisch wirkte.
Genau.
Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also so entweder aktiv, nachts für 9 Sekunden am Fernseher oder ja, wie auch immer.
Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich sogar dabei bleiben, von diesem WM-Finale 90 als größtes erlebtes Sportereignis, weil es mich das einfach auch geprägt hat. Da war ich 6 Jahre alt, aber ich erinnere mich da wirklich noch dran, auch in dem Raum, in dem ich gesessen habe und mit wem ich das geguckt habe. Und irgendwie hat mich das, weil ich halt wirklich viel mit Fußball und Futsal wirklich viel gemacht habe und das immer noch ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, würde ich fast schon sagen, dass das ja der prägende Moment ist oder ein Moment war. Das einfach ganz, ganz viel mit meinem Leben dann halt auch am Ende gemacht hat, auch wenn es vielleicht eher unterbewusst ist, aber es hat sich eingeprägt und ich glaube, dass das tatsächlich das wichtigste Ereignis für mich gewesen ist, auch wenn ich selber da nicht aktiv war, aber für meine weitere Zukunft war das entscheidend.
Nö, es ist doch, wenn das ein prägendes Ereignis war, wieso nicht? Also vollkommen in Ordnung. Und die letzte Frage ist, klar, für dich ist die Hauptsportart, das ist Futsal-Fußball. Was ist für dich deine zweite liebste Sportart?
Ja, gute, auch eine sehr interessante Frage. Ich bin immer sehr sportaffin. Ich habe vieles geguckt. Basketball, Handball, auch Baseball habe ich mir angeguckt. Im Moment ist es so, dass das, was ich noch so zeitlich nebenbei viel verfolge, ist natürlich auch Fußball, selbstverständlich Fortuna. Aber auch Football finde ich sehr interessant. Ist ein toller Sport, unglaublich athletisch, hochprofessionell, gut vermarktet und ist wirklich spektakulär auch anzusehen. Ne? Also das ist so das, wenn ich mir wirklich ein Spiel mal in voller Länge schaffe, mir anzugucken, dann ist es noch so ein Footballspiel, nicht nur Super Bowl, den habe ich auch gesehen, Aber auch wenn ich es mal irgendwie schaffe, mal sonntags abends mir ein Spiel anzugucken, dann bin ich eigentlich auch ganz gerne vor Ort.
Ja, das ist ja auch zunehmend eine Antwort. Da scheint sich ein Trend abzuzeichnen. Dann kommen wir zum Futsal. Also Futsal, ich weiß mittlerweile oder schon länger, was Futsal ist. Für die meisten, die so ein bisschen näher dran sind ans was ist das, sagen, das ist Hallenfußball ohne Aus.
Genau.
Erklär uns doch mal kurz, was ist Futsal?
Ja, Futsal ist einfach der moderne Hallenfußball. Den Hallenfußball, den Budenzauber von ja, 90er, 2000er Jahre, den kennt man ja noch. Es war auch immer spektakulär. Futsal ist ja mindestens genauso spektakulär, wenn nicht sogar noch mehr. Man gibt halt keine Bande. Die Tore sind kleiner. Also sind die ganz normalen Handballtore, das ganz normale Handballfeld von der Größe her. Und es wird halt ganz normal Fußball gespielt. Also das ist kein Unterschied. Den Sport gibt es schon seit den 50er Jahren in Südamerika. Da wird das in Brasilien schon lange gespielt, dann ist es immer nach Europa rübergekommen. Vor ungefähr so 40 Jahren, vor allem in Spanien und Portugal. Ja, die haben dann das, weil es einfach auch mit der kleinen Feldgröße man das sehr gut auch draußen spielen kann, in Städten, wo dann einfach nicht die großen Fußballplätze vorhanden sind. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann kam irgendwann auch in Europa eine Profiliga in Spanien in den 90er Jahren. Ja, und dann ist dann Futsal gewachsen. Und der Trend, ähnlich wie beim Football, der hat dann halt einfach noch ein bisschen gedauert, bis das nach Deutschland rübergeschwappt ist. Eigentlich erst so nach dem Aus des Budenzaubers, wenn ich es mal so nennen will, ist dann eigentlich Futsal in Deutschland angenommen worden. Mittlerweile ist es ja so, dass auch der gesamte Jugendbereich im DFB, die spielen mittlerweile alle schon noch Futsalregeln auch in der Halle. Also gerade bei der jüngeren Generation ist es, glaube ich, nochmal deutlich bekannter als eine älteren, aber auch die ältere Generation kriegt das jetzt auch medial natürlich immer mehr mit. Deswegen weiß dann, hat man es zumindest dann schon mal gehört. Mal gucken, ob es dann hoffentlich in naher Zukunft auch alle dann mal gesehen haben.
Also wenn man das mal guckt, es sieht wirklich aus wie eine quasi technisch versiertere Version vom Budenzauber, würde ich sogar sagen.
Ja, da gebe ich dir recht.
Weil da nicht so viel Leute umgenietet werden. Was, glaube ich, auch so ein bisschen in den eher basketballmäßigeren Regeln liegt, oder?
Also wo halt schon drauf geachtet wird, ist halt, sagen wir mal, die Härte, es wird immer gesagt, ja, beim Futsal darf nicht gegrätscht werden und so. Das sind so die Vorurteile oder wie man es nennen möchte, natürlich wird beim Fußball auch gegrätscht wie beim Fußball. Es ist halt einfach Fußball. Ne? Dadurch, dass der Ball etwas anders ist als beim Fußball, der ist sprungreduziert. Das heißt, wenn man den auf den Boden wirft, der springt einfach nicht so hoch. Ne? Was eigentlich von der Idee mal so war, dass dieser, es gab so einen südamerikanischen Lehrer, der halt gesehen hat, mit den Kindern auf dem kleinen Feld, der Ball springt immer nur, der geht ständig ins Aus. Das funktioniert mit den Kindern nicht. Und dann hat der quasi einen sprungreduzierten Ball entwickelt, was den Kindern ermöglichte, dass der Ball länger am Boden ist, ne, dass er nicht so viel springt, dass man ihn besser kontrollieren kann. Und was halt einfach auch für Kinder in der taktischen oder in der technischen Ausbildung vor allen Dingen zugutekommt, weil sie viel mehr den Ball am Fuß haben, der nicht immer wegspringt. Und ich glaube, dadurch, dass der Ball mehr am Fuß ist und man mehr Ballbesitz per se hat und der Ball nicht eigentlich immer zum Zweikampf irgendwo rumspringt und immer zwei an den Ball wollen, ist einfach so die Häufigkeit des offenen Zweikampfes ist halt einfach nicht so da. Ne, das was das Verletzungsrisiko reduziert. Nichtsdestotrotz gibt es in der Anzahl aufgrund des engen Raumes halt auch viel, viel mehr Zweikämpfe als beim Fußball draußen, was natürlich auch in der Entwicklung für junge Spieler sehr, sehr wichtig ist, weil die es einfach lernen, gegen den Mann zu verteidigen. Und man muss sich natürlich auch aufgrund des kleinen Raums natürlich auch taktisch viel mehr ausdenken, als das vielleicht auf dem Großfeld so ist. Der Raum ist kleiner, es müssen sich alle bewegen. Beim Fußball sieht man das eigentlich nicht, dass da zwei laufen und zwei stehen rum, na, dann funktioniert das nicht. Das kommst du einfach nicht durch, kannst dich nicht durchspielen, sondern es müssen sich alle bewegen, alle greifen an, alle verteidigen. Es gibt keine Stürmerreihe, die irgendwie vorne stehen bleibt und auf den nächsten Ball wartet, ja, sondern es verteidigen immer alle vier Feldspieler und es greifen auch immer alle gleichzeitig an.
Und ihr wechselt auch fliegend, wie beim, ja, wie beim Handball mehr oder weniger.
Genau, richtig. Oder beim Eishockey auch. Genauso ein fliegender Wechsel, weil halt die Intensität auch so hoch ist. Wir haben Spielzeit 2x20 Minuten netto. Das heißt, also immer wenn der Ball im Aus ist, faul war, Spielunterbrechung wird die Zeit angehalten. Das finde ich persönlich sehr angenehm, weil das sind so, das ist so eins der Dinge, die mich halt im modernen Fußball kolossal stören. Ja, ist nicht halt nicht so ab der 60, genau, so ab der 60. Minute, wenn man 1-0 führt, ja, dann liegen da die Spieler nur noch reihenweise auf dem Boden. Man fragt sich mal, was ist denn mit dem armen Kerl? Das sieht ja ganz schrecklich aus. Und dann eine Sekunde später steht er wieder und spielt direkt weiter. Ja, aber es ist mal wieder eine Minute von der Uhr runtergelaufen oder der Torwart braucht eine halbe Stunde, um Abschlag zu machen, obwohl er drei Balljungen hinterm Tor hat. Das sind immer so Sachen, die haben mich da beim Fußball schon echt gestört. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Lösung mit dieser Netto-Spielzeit, dass einfach das mal angehalten wird. Und das bleibt einfach fair. Man hat dann auch ja, im Rahmen der letzten 12 Jahre, die ich das jetzt mache, hat man dann auch immer mal so Mixturniere gesehen, ja, wo dann Fußballer auf Futsaler getroffen haben, wo man dann irgendwo mitgespielt hat. Und dann gab es dann häufig wegen der Planbarkeit von so Turnieren, gab es dann so, wir spielen hier 12 Minuten brutto. Das war zum Beispiel bei der ersten Hallenkreismeisterschaft in Düsseldorf, die wir gewonnen haben, im Fußball, also mit Fußballmannschaften, aber nach Futsalregeln, da war das so, dass es halt eine Bruttozeit war. Und es war halt wirklich genau so, dass 12 Minuten brutto wurde dann da ein Vorrundenspiel gespielt. Man hat immer gesehen, so, da gibt die Fußballmannschaft die Führung, zack, liegen sie alle. Ja, legen sich hin, schießen den Ball ins Aus, ne, oben auf die Tribüne, damit der möglichst lang weg ist. Und dann hat man richtig gemerkt, was das für einen Unterschied macht, auch in der Spielqualität. Und dann ein Jahr später hat dann der Verband eingefügt, dass es eine Netto-Spielzeit gibt. Und ja, und dann sieht man bei so Turnieren, dass das dann viel geordnet abläuft, weil man weiß, es bringt nichts. Ne? So. Und dann wird auch viel, viel mehr versucht, aktiv zu spielen, den Ball mehr, ne, weil wie verhinderst du, dass der Gegner ein Tor schießt? Du hast selber den Ball. Ja, und ne, dann wird dann plötzlich viel mehr darauf geachtet, sauber zu spielen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ja, auch dann ergeben sich ja wieder Räume, wenn der Gegner irgendwie auch versuchen muss, an den Ball zu kommen und sein quasi das Pressing öffnet, und dass dann sich auch wieder Räume ergeben und das Spiel dann unglaublich schnell macht. Ne. Und das ist halt auch so ein Unterschied einfach auch zum Fußball, ist so aufgrund des kleinen Felds auch und den taktischen Varianten, die man da spielen kann, ist halt die Vielzahl an Torabschlüssen, Torchancen. Und wenn man sich so ein spanisches Profispiel anguckt, dann gibt es teilweise 70, 80 Torschüsse in den 40 Minuten netto. Das ist eine unglaubliche Anzahl, wie viele Torschüsse das sind. Wenn man sich so ein Spiel anguckt und man lässt sich dann davon fesseln, ja, dann sitzt man dann davor und dann sagt man nicht, ah, jetzt könnte ich mir mal eben schnell eine Currywurst holen oder mal eben schnell weg, weil man ja mitunter ja 2, 3 Tore verpasst, das kann passieren. Ja, und es ist halt dann auch mit diesen taktischen Maßnahmen, es gibt dann zum Beispiel wie beim Handball ja mittlerweile auch oder auch beim Eishockey, dass man den Torwart rausnimmt, einen Flying Goalkeeper spielt. Ja, und damit hat man immer so viel taktische Varianten auch, dass man auch, wenn man halt zurückliegt kurz vor Schluss, so ein Spiel innerhalb von 30 Sekunden und noch mit 2 Toren drehen kann. Also, ich erinnere mich dann mal an so eine eher negative Geschichte, aber es war halt einfach von den Ausmaßen der Spannung und des Wechselbads der Gefühle war, das ist auch mit bei mir hängen geblieben. Da hatten wir im letzten Jahr, in der letzten Saison, hatten wir Heimspiel bei uns im Castello gegen den Tabellenführer aus Bielefeld vom MCH Sennestadt. Ja, und da haben wir in der 33. Minute, also 7 Minuten vor Schluss, haben wir mit 7-3 geführt, ja, und haben das Spiel tatsächlich noch 8-7 aus der Hand gegeben.
Sowas kennt man eigentlich nur aus dem Eishockey.
Genau, richtig. Und ja, das ist halt wirklich faszinierend. Und die Leute, die dann da reinkommen und sich das angucken und das sehen, die kommen wieder, die finden das toll. Und es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, wahnsinnig interessant. und ja, auch spektakulär. Ich glaube, dass halt auch gerade so jetzt in der jüngeren Zielgruppe, ja, die jetzt vermehrt auf E-Gaming kommen und da einfach, weil da mehr passiert, dass sie sich dann sagen, so ja, okay, Fußball 90 Minuten, 0-0 im Regen, habe ich nicht mehr so Lust drauf, dass die halt, das merken wir ja auch an den Zahlen, dass die dann vermehrt auf Fußball gehen, weil da einfach mehr passiert, es unterhaltsamer ist, ne, sowohl zum Gucken als auch als aktiver selber zu
machen. Ja, das hört sich und sieht auch sehr interessant aus. Wenn wir gleich aus der Werbung zurückkommen, reden wir noch mehr über Futsal in Deutschland, die Bedeutung auch als Alternative oder in Verbindung mit Fußball. Bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Lukas Stavenhagen von Fortuna Düsseldorf, Abteilungsleiter von Futsal. Wir haben gerade darüber gesprochen, was Futsal überhaupt so ist. Aber jetzt kommt die magische Frage, was kann Futsal in Deutschland? Also die oberste Liga ist ja hier nicht die Bundesliga, sondern die Regionalliga, ist das richtig?
Das ist richtig.
Und was kommt denn danach? Denn was ich bei meiner Recherche erlebt habe, international Futsal und Deutschland ist weit hinter Fußball und Deutschland.
Ja, also im Moment ist es noch so, für diese Saison, dass es eine fünfgleisige Regionalliga gibt, die je nach Modus der einzelnen Regionalligen, und meistens ist es so, dass die ersten beiden sich dann quasi für das K.O.-Turnier um die deutsche Meisterschaft qualifizieren, das dann quasi ab einem Viertelfinale ausgespielt wird. Der deutsche Meister qualifiziert sich dann für die UEFA Futsal Champions League. Also da ist dann die Korrelation zum Fußball ja absolut da. Da sind dann natürlich die europäischen Vereine, auch Größen wie der FC Barcelona, Sporting, Benfica Lissabon, solche Vereine sind dann da anzutreffen. Jetzt im kommenden Jahr wird es so sein, dass die Futsal-Bundesliga eingeführt wird. Deswegen haben wir auch aktuell einen Lizenzierungsprozess, den wir abschließen müssen bis Anfang April, um da halt auch die wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen für diese Bundesliga. Das wird ein ganz, ganz großer Schritt sein, sowohl für die Vereine als auch für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, natürlich an EM und WM Qualifikationsspielen teilnimmt. Aktuell noch so ein bisschen mit mäßigem Erfolg und die Hoffnung ist natürlich, dass durch eine starke Bundesliga auch die Nationalmannschaft deutlich stärker wird und man sich dann auch durchaus für ein großes EM- oder WM-Turnier bewerben kann. So ein bisschen in den Fokus geraten wäre die Futsal EM 2026. Das wäre für den DFB und für die Vereine und für die Sportler wäre das ein großes Ziel und würde, glaube ich, auch sehr viel Entwicklung anstoßen. Und wir professionalisieren uns, das ist noch nicht abgeschlossen, aber sind auf dem Weg dahin. Es ist ein unglaubliches Wachstum, wenn man das vor 3-4 Jahren vergleicht, was in der Zeit passiert ist, sowohl im Zuspruch als auch mit den Möglichkeiten, die man hat. Und das ist eine ganz rasante und spannende Entwicklung.
Ja, nun hat auch, glaube ich, 2016 der DFB Futsal unter seine Fittiche genommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat sich dadurch viel verändert?
Ja, also es war schon, man muss sagen, der Futsal lief immer schon unter dem DFB. Es gab mal ganz früher, vor 15 Jahren, mal Bestrebungen, einen eigenen Verband zu machen, aber die Entscheidung, dass man beim DFB geblieben ist, war die absolut richtige. Der DFB betreut das schon lange und hat das immer wieder in seinen 5-Jahresplänen immer wieder ein Stückchen weitergeschoben. Es gab mal 2011 gab es mal ein sogenanntes All-Star-Team, wo dann mitunter dann auch ein, zwei ausländische Spieler da mitgespielt haben, die gerade im Futsal schon aktiv waren. Und dann hat man aber gemerkt, dass einfach Länder, wo das einfach 20 Jahre Vorsprung hat, dass man da einfach überhaupt gar keine Chance hat. Ich erinnere mich da an ein Länderspiel, das war 2011 am Nürburgring. Das war dann die DFB All-Star-Mannschaft gegen Kroatien, die 2012 dann ihre Heim-EM gespielt haben und da, glaube ich, sogar Dritter geworden sind. Und Deutschland hat da 11-1 richtig Prügel bezogen, muss man tatsächlich sagen. Und dann hatte dann der DFB dann auch entschieden, dass man das Projekt nochmal ein paar Jahre weiterschiebt. Und dann aber letztlich ist 2016 dann die Futsal-Nationalmannschaft gegründet worden. Dann hat dann auch angefangen, Testspiele zu machen, Qualifikationsspiele zu machen. Gab dann mal auch ein sehr schönes Spiel in Deutschland gegen England. Das hat man auch bei Sport 1 übertragen worden. Und da hat man schon gesehen, dass das Mut zum Sport hat und interessant für die Leute ist. Und das hat man peu à peu weiterentwickelt. Natürlich in wirklich einem rasanten Wachstum, weil man hatte diesen, okay, wir wollen jetzt ab der Saison 21/22 eine professionelle Bundesliga haben. Ja, dann muss natürlich alles drumherum ganz schnell und ganz rasant wachsen.
Jetzt seid ihr in der Regionalliga West. Wie qualifiziert ihr euch denn für die Bundesliga? Wer ist denn, ist nur der Erste dabei oder die ersten, keine Ahnung, fünf?
Auch für die Bundesliga-Qualifikation ist es so, dass die ersten beiden das sportliche Zugriffsrecht haben, sofern sie denn beide eine ordnungsgemäße Lizenz eingereicht haben. Der Tabellendritte, der geht nochmal quasi in eine Aufstiegsrunde oder so eine Playoff-Runde dann gegen die anderen Drittplatzierten aus den unterschiedlichen Regionalligen. Da wird dann auch nochmal ein Platz ausgespielt. Und am Ende sollen es dann 10 sein. Weil halt nicht alle Regionalligen haben, sag ich mal, die sportlich gleiche Wertigkeit, weil die einfach viel, viel kleiner sind. Dann gibt's die Regionalliga West in Rheinland-Pfalz. Ja, die haben halt nur 5 Vereine, weil es einfach ein kleines Gebiet ist. Deswegen haben die dann halt auch nur einen Anspruchsplatz. Deswegen ist das von der Verteilung, ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber am Ende ist es so, die ersten beiden, die sich sportlich qualifizieren, haben mit einer vernünftigen oder mit einer angenommenen Lizenzierung oder Lizenz vom DFB dann die Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen. Ja, und das muss halt passen. Aktuell ist es so, die Liga ist ja relativ früh abgebrochen worden, aber wir standen unter den ersten beiden und wollen das natürlich dann jetzt, sobald wir wieder dürfen, die Plätze verteidigen und gucken, dass wir dann auch sportlich den Rahmen schaffen und die Lizenz auch bekommen. Da arbeiten wir gerade.
Also euer Ziel ist schon Bundesliga, natürlich vorbehaltlich sämtlicher Lizenzerfüllungen. Wie ist das denn? Ich meine, wenn man sich die Ligen so anguckt, die Regionalligen, namentlich ist das ja eher so bunte Liga, sage ich mal. Ja, da gibt's ja irgendwie Lattenschuss, keine Ahnung was und so weiter. Und da seid ihr ja einer der wenigen Vereine, der sich einem Profiklub untergeordnet oder angeschlossen hat. Wie kam das? Beziehungsweise ist das von Vorteil oder nicht?
Es ist unterschiedlich, natürlich auch was in der Namensgebung als auch was das Sportliche angeht, da gibt es schon wirklich große Diskrepanzen. Gibt's dann halt immer mal wieder jemanden, der dabei ist, der halt Spiele mit 30, 40 Toren Unterschied verliert. Da ist wirklich schon ein großer Unterschied. Das ist aber seltener geworden. Vor einigen Jahren war das noch deutlich häufiger. Dadurch, dass halt auch dann der Unterbau auch, also mit einem weiteren Ligen, die unter der Regionalliga stattfinden, dass da auch die Möglichkeit halt für die Vereine zu spielen. Wir sind mit dem Hamburger SV zusammen, glaube ich, diejenigen, die den größten Namen zusammentragen. Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, die haben auch mal eine Futsalabteilung gehabt. Aktuell hat, glaube ich, noch Werder Bremen, Hannover 96, 1860 München, Eintracht Braunschweig, die haben noch Futsalmannschaften. Karl Zeiss Jena auch noch. Also es gibt schon noch ein paar. Ne? Und aber ich denke, dass so jetzt aktuell vielleicht wir mit dem HSV zusammen den größten Namen tragen. Was natürlich auch für den Sport einfach auch interessant ist oder wichtig ist auch eigentlich für den Sport, um da natürlich auch Interessierte ranzuholen, die vielleicht, wenn wir jetzt nicht Fortuna wären, vielleicht nicht gekommen wären. Man kann das immer schlecht sagen, weil hätte, aber ich glaube, dass halt doch dann die Fusion mit Fortuna oder die Gründung Futsal von bei Fortuna für den Futsalsport was gebracht hat, für uns als Mannschaft natürlich auch, wenn man ganz andere Bedingungen vorfindet, man kriegt wirklich viel Hilfe, man wird unterstützt, weil es halt auch einfach ein Verein ist, der füreinander da ist und das ist wirklich gut, dass man da wirklich auf wichtige Ressourcen zurückgreifen kann und unterstützt wird, weil muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn wir das jetzt wirklich komplett alleine machen müssten, wir haben zwar 7 Leute, die jetzt bei uns in der Abteilung quasi organisatorisch mitarbeiten, aber nichtsdestotrotz ist es halt ja auch mal zunehmend natürlich auch mit Vertragsspielern und so weiter, das ganze Personal, was man braucht, also eine Personalabteilung, Hochhaltung und. Ja, da kommt halt schon viel zusammen. Und da halt dann auch immer zum richtigen Zeitpunkt noch jemanden zu finden, noch jemanden anzuheuern, ist dann auch immer schwierig. Und deswegen ist es super, dass man auf solche Ressourcen dann zurückgreifen kann. Das bringt schon viel Fortschritt auch für uns. Und ich denke, dass halt auch eine Fußball-Bundesliga sich natürlich auch besser vermarkten lässt und für den Außenstehenden interessanter ist, wenn halt Fortuna Düsseldorf, Hamburg SV da dran stehen und oder irgendwelche anderen. Aber natürlich gibt es, das ist auch gut so, und es gibt die langjährig gewachsenen Futsalvereine, die sich nicht angeschlossen haben, die das weiterhin vollständig autark machen, die auch wirklich super gewachsen sind, die gute Strukturen haben, professionelle Strukturen haben, und die absolut mit uns auf Augenhöhe stehen können. Ja, oder wir sportlich erstmal, muss man auch ehrlich sagen, auch erstmal da hinkommen müssen. Hohenstein, Ernsthal beispielsweise, sagt jetzt dem Außenstehenden wahrscheinlich nicht so viel, aber ist aktuell deutscher Meister, professionelle Strukturen und die sind sportlich für uns auf jeden Fall auch ein Vorbild, wo wir hinwollen und gilt es dann auch erstmal zu schlagen. Es ist gut, dass es die Vereine gibt und ich hoffe, dass es die Vereine auch lange gibt. Man sieht das jetzt ein bisschen ja im Frauenfußball-Bundesliga, dass so die Vereine, die vor 10, 15 Jahren den Frauenfußball dominiert haben, die gibt's schon nicht mehr. Ja, oder beziehungsweise
Sportfreunde Siegen zum Beispiel. Die
genau, richtig. Ne?
Eigentlich mal Abonnementsmeister waren für irgendwas, wo es einen Pokal für gab.
Genau, richtig. Ne? Und ich glaube auch Forst Tecklenburg, glaube ich, die kommen durch auch von da. Ne? Also da, die haben auch schon viele Spielerinnen hervorgebracht, so, und aber man hat halt gemerkt, dass wie auch immer getriggert, dass dann plötzlich eine Vermarktung stattgefunden hat und dann wird das plötzlich interessant, dann kommt der erste Bundesligist, der zweite, der dritte Fußball-Bundesligist, ne, und querfinanziert das Ganze. Ja, und dann sind diese Vereine dann plötzlich auch dabei und die haben natürlich einfach die finanzielle Power da in kürzester Zeit, ne, zum Beispiel Wolfsburg oder Bayern München, ne, das sind Vereine, da sind dann Gelder für solche Projekte übrig, ja, die können das anschieben, ja, irgendwann trägt sich's dann von alleine, ne, aber so der Anschub, das ist immer das, was natürlich für so einen Verein ein Risiko birgt, ja, und aber halt man auch ganz, ganz viele Entwicklungen aufholen kann, die man vorher nicht hatte, und dann im Endeffekt gute Mannschaft, gute Sparte, sag ich mal, eine gute Abteilung auf die Beine zu stellen.
Hat man. In einer größeren Stadt wie Düsseldorf habt ihr mit Sicherheit auch den ein oder anderen Vorteil, dadurch, dass ihr jetzt Fortuna heißt und nicht irgendwie Lattenknaller Düsseldorf zum Beispiel.
Ja, richtig.
Dann dürft ihr woanders spielen als in der Grundschulturnhalle, sondern ihr dürft halt in einer Handball-Bundesliga-tauglichen Halle spielen.
Genau,
richtig. Das hat ja dann auch eine gewisse Zukunftsperspektive.
Absolut.
Mit Zuschauern, Tribüne, Parkplätzen, Logistik und Ähnlichem.
Das ist ja auch wichtig. Ne? Der DFB schreibt das ja auch vor. Ne? In den Regularien muss man so die Hallenhöhe haben, Medienarbeitsplätze, Zuschauer, Gäste, Heim. Ja, das sind so Vorgaben, die professionell sind. Ne? Und, da hat Düsseldorf als Standort für Sport, der ist schon privilegiert. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ne? Düsseldorf hat viel getan für den Sport, für die Sportler, für die Vereine. Man hat dann diese Infrastruktur, die andere sicherlich nicht haben. Klar, davon profitieren wir auch und da sind wir auch dankbar für. Und das ist natürlich klar. Mit Fortuna ist das, weil die Stadt ist Fortuna. Und will jetzt nicht sagen, jeder liebt Fortuna, aber zumindest alle haben eine hohe Affinität. Viele sind halt auch Fan und ja, wollen halt diesen Verein als Ganzes unterstützen, ob es jetzt Fußball oder Handball ist. Ja, das ist schon so, ne, dass man da natürlich viele Vorteile bekommt. Das ist
wirklich. Ja, wie schätzt du das denn ein in der Zukunft? Wird es da mehr Fusionen geben und der Profifußball hält Einzug in den Futsal? Oder wird es so, ja, bunt gemischt, wie es im Moment ist und du ja auch sagst, dass es gut ist, weitergehen?
Ja, natürlich ist das ein bisschen orakeln, klar. Aber man sieht es halt auch in der Frauenfußball-Bundesliga, wenn das interessant ist für Vereine, ja, da kommt dann halt dann noch mal ein anderer Punkt halt noch dazu, was jetzt beispielsweise eine Frauenfußball-Bundesliga für den Männerfußball natürlich einfach wegen des Geschlechtsunterschieds nicht leisten kann, ist aber einfach, dass halt Futsal, wenn man sich halt Brasilien, Spanien, Portugal anguckt, ist Futsal einfach auch eine Ausbildung für Fußballer, für Kinder, ein essentieller Bestandteil. Ja? Also es gibt jede Menge Profifußballer, die bis sie 14 sind, nur Futsal gespielt haben und dann irgendwann erst auf das Großfeld wechseln. Ja, das sind die Konzepte, die es gibt. Auch in Brasilien, da spielen die Kinder auch auf den Plätzen, in den Akademien, in den Profifußballvereinen, die spielen erstmal nur Futsal, bis sie 14 sind. Und dann entscheiden sie sich, ob die Futsal weitermachen oder ob die dann zum Fußball wechseln. Ne? Matheus Cunha
also von eher Bonerta, der umgekehrte Weg.
Genau. Ne? Der beispielsweise, der hat bis 14 nur Futsal gespielt. Ja, ist dann in die Akademie gekommen, hat sich entwickelt, spielt jetzt bei Hertha. Das sind so die Wege, die es einfach gibt. Ja. Oder, da ist halt der Profit für den Profifußball oder generell für den gesamten Fußball und für die Fußballentwicklung. In Deutschland ist halt Futsal einfach für Kinder und Jugendliche, einfach dadurch, dass sie mehr die Möglichkeiten haben, mit dem Ball zu arbeiten, die Entwicklung der Technik, der Handlungsschnelligkeit, ja, der Spielübersicht, der taktischen Schulung, weil du halt auch viel taktisch mehr Laufwege und so weiter machen kannst. Und umso früher du das übst in einer hohen Frequenz, ja, umso mehr profitieren halt die Jungen davon, und die Kinder davon. Und andere Länder haben es vorgemacht und ich bin mir sicher, dass es in Deutschland ob das jetzt kurz- oder mittelfristig sein wird, Einzug in die Ausbildung erhalten wird und ob man das nicht sogar teilweise ja verpflichtend machen wird. Das wird, glaube ich, irgendwann kommen, weil wir auch, ja, oder der DFB hat ja auch gemerkt, dass so ein bisschen die Entwicklung oder in der Entwicklung des Jugendfußballs in Deutschland was getan werden muss. Ja, das ist jetzt dieses Foligno eingeführt worden, als so eine Spielform, ne, wo man viel, viel mehr Ballkontakte hat, weil man einfach gemerkt hat, man muss das machen. Man muss das machen, weil man von anderen Ländern, die es anders machen, abgehängt wird und man kommt nicht mehr hinterher. Ja, und deswegen muss man einfach in der Ausbildung was tun. Und das wird passieren, bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass ja, das Foligno vielleicht auch nur ein Zwischenschritt ist, auf dem Weg zu sagen, ja, wir machen Futsal für alle. Weil ich glaube halt, ne, das muss man sich als Beispiel nehmen. Ne. Der Vorteil halt oder Verhältnis halt für Foligno ist halt, da wäre jetzt aber Futsal noch ein Torwart dabei, ja, wo man dann halt auch sagen kann, okay, dann gibt es dann trotzdem auch richtig Torabschlüsse und man schießt nicht nur auf so ein 1-Meter-Tor. Ja, und das hat riesen viele Vorteile und ich glaube, wenn man sich mal so, glaube ich, die Liste der Weltfußballer in den letzten 20 Jahren anguckt, ne, da ist, glaube ich, außer Fabio Cannavaro haben alle Futsal gespielt in ihrer Jugend, alle. Ja. Und muss man schon sagen, man sieht es halt auch einfach, glaube ich, in der technischen Reife und in den Fähigkeiten, die so jemand mitbringt, der Futsal gespielt hat, dass der schon ordentlich davon profitiert hat. Und es ist nicht nur so, dass Kinder unter 10 oder unter 12 davon profitieren, sondern ich glaube, dass auch, das ist ja ähnlich wie Individualtraining, man sagt ja dann nicht, der ist jetzt 14, jetzt kann man den nicht mehr technisch individuell trainieren, ja, sondern man kann das in allen Altersstufen machen und selbst wenn man mit 25 zum Futsaltraining geht, merkt man, dass man innerhalb von 2 Monaten plötzlich technisch den Ball viel besser annehmen kann, irgendwie schneller handelt, schneller passt, genauer passt. Ja, da gibt es Studien drüber, ne, sowohl vom DFB als auch von anderen Nationalverbänden und Universitäten, die Studien gemacht haben, so die das halt auch alles bescheinigen. Das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Ja, und man wird da nicht, bin überzeugt, dass man da nicht drum kommt und im Futsal in der Ausbildung für den Fußball irgendwann unerlässlich wird. Und davon werden halt die Vereine profitieren und alle Vereine, die halt sich Jugend auf die Fahne geschrieben haben, so, die werden halt auch an Futsal nicht vorbeikommen. Und dann ist es halt auch einfach ein leichtes, wenn du sagst, so, man hat dieses Modell, dass man darauf einfließt, dass natürlich dann auch für die jeweiligen Vereine das dann interessant ist, in so eine Bundesliga zu gehen, das auch als Flaggschiff zu haben und zu sagen, guck mal hier, wir haben einen Profifußball. Ja, wenn du bei uns ins NLZ kommst, dann hast du sogar noch einen zweiten Karriereweg. Und wenn du sagst, ey, okay, Fußball wird irgendwie nichts, ich bin doch nicht mehr gewachsen, beispielsweise jetzt, und ich kann jetzt nicht Innenverteidiger oder Torwart werden, was ich immer machen wollte. Weil wie oft gibt es das, ne? Dass halt wirklich junge Spieler, die sind technisch unglaublich begabt, beispielsweise Torhüter, aber die werden dann am Ende nicht 1,95. Ja, und dann ist dann so, dass die dann tatsächlich dann in diesen Kadern schon gesagt wird, ja, nicht, nimm mal den Torwart, der ist 1,95 mit 16, das ist viel besser, obwohl der technisch wahrscheinlich nicht die Stärken hat. Ja, aber das ist dann so diese Vorgabe, ja, der muss so und so groß sein, sonst bringt der uns nichts. Und das ist schade, und gerade die Spieler, ist super, Futsal ein super Sprungbrett. Man kann auch im Futsal Profi werden, ja, wenn man sich anguckt, was in Spanien mittlerweile für Etats gestemmt werden, was die Spieler da verdienen können. Also das ist absolut, ja, natürlich klar nicht mit europäischen Spitzenfußball, aber mit zweiter Liga Fußball sind sowohl die Etats als auch die Spielergehälter vergleichbar. Und das, glaube ich, wird halt auch so weitergehen, und die Entwicklung wird noch weiter sein, dass auch da das Ende noch nicht erreicht ist und es auch noch weiter wachsen wird.
Ja, das hört sich sehr interessant an, und ich denke auch, dass das Futsal eine der, ich sag mal, fußballerischen Alternativen der Zukunft sein wird. Was die Zukunft für euch bereithält und wie die Gegenwart und die Vergangenheit dank der Pandemie war, darüber reden wir im nächsten Teil nach der Werbung. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Lukas Stavenhagen von Fortuna Düsseldorf, Abteilungsleiter im Futsal. Wir haben darüber gesprochen, was Futsal ist, was Futsal bedeutet, wie gut das ist, auch für die Talentförderung. Nun seid ihr halt auf dem Weg in die Bundesliga. Profitiert ihr eigentlich als Futsaler davon, dass es ein Fußballleistungszentrum gibt in Düsseldorf oder nicht?
Ja, es ist noch nicht so, dass so viele Spieler von da rüberkommen zu uns, weil die natürlich alle den Traum haben, Profispieler Fußball zu werden. Und da wird halt schon auch drauf geachtet, auch noch im NLZ, dass die auch nur diesen Traum verfolgen. Da gibt es diese Kooperation in dem Fokus noch nicht. Was schon passiert und was ich auch sehr gut finde, ist, dass teilweise die Trainer sowohl für Futsal als auch fürs NLZ arbeiten und dann halt auch da ihren Einfluss und ihre Ideen schon einbringen können, wovon auch das NLZ, glaube ich, profitiert. Das haben wir schon geschafft. Das wird, glaube ich, auch in Zukunft noch mehr, weil halt, glaube ich, auch gemerkt wird, dass es einen Vorteil bringt, dass es die Spieler weiterentwickelt, dass es sie besser macht. Deswegen, glaube ich, wird da auch zukünftig noch mehr Ressourcen angefragt. Ich hoffe, dass es sich dann auch so weiterentwickelt, wie bei anderen Vereinen, dass man sagt, okay, wir bauen das vielleicht um, dass es wochenweise ein Futsaltraining gibt, gerade im jüngeren Grundlagenbereich, ist unser Ziel. Ich hoffe, dass wir da Türen zukünftig auch weiter einrennen können und dafür sorgen können, dass es da noch eine größere Rolle spielt, weil, wie ich erläutert habe, hat es viele, viele Vorteile. Ja, und wenn wir mal gucken, natürlich noch die Möglichkeit halt auch Physiotherapie, auch sogar Sprachkurse über das NLZ, können wir mitnutzen. Also wir haben dann auch schon Vorteile, was unsere Struktur angeht, wir auf Ressourcen zugreifen können, die das NLZ hat. Und das ist für uns natürlich auch ein Vorteil, und ich hoffe, dass langfristig auch Spieler, die vielleicht dann den Sprung nicht in den Profifußball schaffen, ja, dann vielleicht zum Futsal kommen, und weil es gibt keine besser ausgebildeten Quereinsteiger, gibt es nicht. Das ist schon wirklich, wenn man das so sieht, was die Jungs da drauf haben, das sind schon tolle Kicker da im NLZ, die sind top ausgebildet, bringen alles mit. Ja, und die sind für uns natürlich auch im Nachwuchsbereich, wenn die den Sprung da nicht schaffen, dann bei uns das weiterzumachen und vielleicht mit 1-2 Jahren weiter für eine Futsal-Ausbildung, dass sie dann tatsächlich den Sprung schaffen. Das wäre auch für den deutschen Futsal allgemein und für die Nationalmannschaft halt auch wichtig, weil die Optionen gibt es halt auch für jeden. Zu sagen, hey, ich schwenke dann, wenn ich da oben den ganz großen Sprung nicht schaffe, bevor ich dann da in die Oberliga oder Landesliga zurückgehe und es da nochmal im zweiten Anlauf probiere, dann ist sicherlich Futsal doch vielleicht das interessantere Sprungbrett. Und es gibt auch Beispiele, dass halt tatsächlich internationale Spieler aus dem Futsal heraus selber in den Profifußball geschafft haben. Also den Weg gibt es ja auch. Zum Beispiel Wissam Benyeda, ist französischer Nationalspieler, der hat seine Jugend Futsal gespielt, mit 19 für die französische Futsal-Nationalmannschaft gespielt und ist dabei gescoutet worden und ist dann ich glaube Olympique Lyon war es, glaube ich, quasi dann abgeworben worden und ist dann, glaube ich, über Sevilla zum AS Monaco und hat schon, weiß nicht, 60 Millionen Ablöse insgesamt gekostet, und diese Wege gibt es halt. Und da ist halt, man sagt, er ist individuell so stark, gerade so diese Flügelspieler im Angriff, die man braucht, um da mal im 1 gegen 1 Überzahl zu schaffen, so. Da ist Futsal sicherlich eine sehr, sehr gute Grundlage, die man da haben kann. Und ich hoffe, dass nicht nur in dem einen Weg, dass der Fußball immer auf Futsal zurückgreift, sondern auch andersrum, dass wir die Möglichkeit haben, Spieler, gut ausgebildete Spieler vom Fußball zu uns zu bekommen. Das wäre eine gute Symbiose, glaube ich, insgesamt, die man da schaffen kann.
Ich glaube halt, dass du den üblichen, ich habe es nicht geschafft, Weg mit, ich mache dann Studium und daddeln ein bisschen, sei mal Oberliga oder irgendwie sowas, Weg stattdessen auch mit Sicherheit umgekehrt gehen kannst, dass du dann lieber zum Futsal gehst, ein Studium machst und dann Futsal-Bundesliga spielst und wenigstens Bundesliga spielst, wenigstens Bundesliga da stehen hast und vielleicht auch dann Nationalmannschaft und was weiß ich, was dann noch kommt. Nun hattet ihr ja tendenziell letztes Jahr und immer noch das gleiche Problem wie alle anderen, diesen lästigen Virus, der hier immer noch grassiert. Wie war das letzte Jahr für euch als Futsal denn? Denn da gab es doch mit Sicherheit die ein oder andere Unterbrechung in eurem Schaffen.
Ja, absolut. Wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Also gerade was den Zuspruch der die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit angeht. Die Zuschauerzahlen gingen immer weiter hoch und das Interesse war da. Und es war natürlich dann mit dem Lockdown ja eigentlich schon im März, wo dann der Spielbetrieb ausgesetzt worden ist. Und eigentlich dann war unsere Liga auch beendet. Es ging dann noch um die deutsche Meisterschaft. Da waren wir dann in dem Jahr nicht qualifiziert, weil wir die Möglichkeit dann auch nicht mehr hatten. Ja, und dann hatten wir wieder angefangen. Dann rollte das Ganze wieder mit Hygienekonzept, mit Zuschauern, hatten wir 2 Heimspiele. Das hat super Spaß gemacht, gut angenommen worden. Ja, und dann ging es wieder in den Lockdown. Und dann bricht natürlich alles, was du in so einer Entwicklung eigentlich in diesem Jahr leisten willst, ne, weil das ja auch die Grundlage ist, die du für eine Futsal-Bundesliga dir natürlich auch vorgestellt hast. Ne, und dann, okay, dann kann man es auch besser kalkulieren. Wie viele Leute generieren wir schon in der Regionalliga, jetzt gerade gegen Ende, ja, wenn es Richtung Bundesliga geht. Ja, das fällt halt jetzt weg. Und dann ist es sowohl für die Organisation, ne, ist es natürlich schwierig, wenn natürlich dann auch die Einnahmen geringer werden, mit denen man fest gerechnet hatte. Ja, für die Spieler ist es eine Katastrophe, ne, die jetzt fast 4 Monate nur noch Online-Training und Individualtraining gemacht haben. Da war das auch, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit, ne, weil das ja auch eine Sommerpause kennt man ja. Aber so 4 Monate, das ist ja schon fast
längere Sommerpause.
Ja, oder eine größere Knie-OP und Rekonvaleszenz, ja. Ne, dann macht man, also im Endeffekt, das darf man auch nicht vergessen, ne? Wir sind wieder ins Training eingestiegen, man muss halt dann schon echt immer nachdenken, also das sind ja im Endeffekt von der Belastungssteuerung her, ne, man muss klein anfangen, Man muss das alles erst wieder aufbauen. Ja, und ja, jetzt hoffen wir, dass sich irgendwie das Ganze mal irgendwo lockert und lindert, so dass man halt zumindest irgendwo wieder was machen kann. Ich sehe halt auch, das Problem ist ja auch, wenn man keinen Sport macht, ja, das macht einen sicherlich nicht fitter. Ja,
also, wahrscheinlich nicht.
Das glaube ich, also bin ich überzeugt von. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen was passiert und dass Menschen wieder das machen können, was ihnen Spaß macht. Darunter fällt halt auch Sport. Das ist ein wesentlicher Bestandteil und dass halt im Endeffekt man das weitermachen kann, was man gerne macht. Und ja, und wir dann unsere Saison noch beenden können. Da gibt es dann auch Konzepte, wie spielt man das jetzt zu Ende. Dann spielen wir jetzt nur noch die Hinrunde zu Ende und dann wird das Ganze gewertet. Und wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Wir haben in den vier Spielen haben wir eigentlich drei direkte Konkurrenten schon geschlagen. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Sennestadt, die letztes Jahr Westdeutscher Meister waren und sicherlich der Topfavorit sind auf den ersten Platz. Aber das ist noch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns. Dann, klar, müssen wir unsere Aufgaben erfüllen. Wir haben noch 8 Spiele. Wir müssen alles konzentriert angehen. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangssituation und jetzt gilt es, das zu vollenden und dann mit allem drum und dran hoffentlich Bundesliga starten zu können.
Ja, ich kann das jedem nur empfehlen und ich werde dann, wenn ihr mal wieder vernünftig und vor Zuschauern spielen dürft im Castello, auch mal vorbeikommen. Und
mit du bist herzlich eingeladen, selbstverständlich.
Den fortgeschrittenen Budenzauber angucken. Ja. Es lohnt sich. Also per se, es lohnt sich und ich komme auf jeden Fall vorbei. Und hast du denn unseren Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg zu geben?
Ja, ich hoffe, dass ich vielleicht hier schon die ein oder andere Anregung für diejenigen machen konnte, die Fußball noch nicht so kennen und sich vielleicht von meinen Worten, man hat ja vielleicht auch gemerkt, dass ich da sehr enthusiastisch bin. Ich hoffe, dass ich da vielleicht bei dem einen oder anderen den Funken überleiten konnte. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, sich es anzugucken, sobald es wieder möglich ist. Wir haben auch, sollte das mit Zuschauern noch schwierig sein, wir streamen auch unsere Spiele über Sport Deutschland TV und haben dann da auf jeden Fall die Möglichkeit, sich Futsal mal anzugucken. Und wenn man es interessant findet, dann immer gerne vorbeikommen. Wir haben eine schöne Halle, wir haben einen guten Event. Ich glaube, das ist für viele Zuschauer und auch vor allen Dingen für Jugendliche und Kinder, glaube ich, ist Futsal genau das Richtige. Wir sind nahbar, fair und ich glaube, das ist was sich jeder mal angucken sollte.
Ja, sehe ich ähnlich. Werde ich auf jeden Fall auch tun, wenn ich wieder nach Reisholz ins Kastell darf. Das war es heute zum Thema Futsal. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch Futsal näher gebracht und aus dieser Herzbudenzauber ohne Bande Ecke rausgebracht. Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung. War sehr nett.
Bis zum nächsten Mal beim Big in Sports Podcast. Bis dann. Tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.